Wir sind im Lukas Kapitel 1 und wir lesen gemeinsam Verse 39 bis 56. Hört nun auf Gottes Wort. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns sein Wort gegeben hat, ein Wort, mit dem wir rechnen dürfen. Und danke, dass wir dich beim Wort nehmen dürfen. Und wir beten, dass du dieses Wort jetzt in unseren Herzen zum Leben bringst, dass du in unsere Herzen sprichst und dass wir dir begegnen. Segne du das Hören und das Reden deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Nun dürft ihr euch gerne wieder hinsetzen. Wie ich mir habe sagen lassen und wie sicherlich auch du schon mal gehört hast und wie ich selbst mittlerweile intensiv miterlebt habe, geht es für Frauen in der Schwangerschaft oftmals drunter und drüber. Mindestens eine Person unter uns erlebt es im Moment hautnah, hoffentlich nicht zu hautnah. Es kommt manchmal zu eigenartigen Veränderungen im Körper. Ich könnte jetzt natürlich in all die Beispiele gehen, aber ich glaube, ich erspare es uns allen an dieser Stelle. Und selbst wenn man sich nicht mit der medizinischen Komponente hinter all diesen Veränderungen und hinter den ganzen Prozessen, die dahinter liegen, auskennt, ist es doch eigentlich gar kein Wunder, wenn man sich mal vor Augen führt, was für ein sagenhaftes Ereignis es ist, über das man immer wieder neu staunen kann, wenn man darüber nachdenkt. Dass ein neues Leben im Mutterleib entsteht. Wie sollte sich so etwas ereignen, ohne dass es zu allen möglichen, manchmal seltsamen äußerlichen und innerlichen Bewegungen und Veränderungen kommt? Es ergibt Sinn, wenn wir das Wunder dahinter uns mal vor Augen führen. Lukas Kapitel 1, in dem wir jetzt schon einige Wochen uns befinden, ist, wie ihr vielleicht schon mal gemerkt habt beim Lesen, das längste Kapitel des Neuen Testaments, jedenfalls wenn man die Verse zählt. Ich habe die Wörter nicht gezählt, aber es kommt auf jeden Fall auch da vermutlich sehr nah dran, zumindest. Es ist ein sehr langes Kapitel und es handelt von 2 außergewöhnlichen Schwangerschaften. Eine ältere und, wie wir hören, unfruchtbare Frau und eine verlobte Jungfrau hören beide die Ankündigung: Du bekommst ein Kind, werden schwanger. Und diese Ankündigungen waren es, mit denen wir uns in den letzten 2 Predigten befasst haben. Der Engel Gabriel kommt zu Zacharias, dem Mann von Elisabeth, und dann zu Maria selbst und gibt ihnen diese außergewöhnliche Ankündigung. Und in der heutigen Erzählung, wie ihr es gerade gesehen habt, kommen diese 2 Fäden sozusagen zusammen. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass Egal, was wir an eigenartigen und seltsamen Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft schon mal gehört oder selbst miterlebt haben, das hier stellt alles in den Schatten, was wir hier im Kontext dieser Schwangerschaft miterleben. Wir wissen natürlich, wenn wir nur die Bibel ein bisschen gelesen haben und einigermaßen richtig verstehen, dass der christliche Glaube unverhohlen übernatürlich ist. Zentralen Wahrheiten des christlichen Glaubens sind alle durch und durch übernatürliche Wahrheiten. Und es zeigt uns diese Begegnung, die wir heute sehen, einmal mehr. Aber, obwohl der christliche Glaube so unverhohlen übernatürlich ist, wirkt dieser Geist Gottes doch an gewöhnlichen Menschen. Und es ist immer wieder schön, das zu beobachten, denn das bringt die Menschen der Bibel und ihre realen Lebenssituationen, in denen Gottes Geist wirkt, um sein Werk zu vollenden, das bringt sie in Begegnung mit unserem Leben. Unser Leben fühlt sich oft sehr gewöhnlich an, oder? Aber das Leben der Menschen in der Bibel und die übernatürlichen Begegnungen und Ereignisse, die sie erleben mit Gott, haben sehr viel mit unserem eigenen Leben zu tun. Und es liegt immer wieder die Kunst darin, es zu sehen und zu erkennen. Und das wollen wir heute tun anhand dieses Themas Freude. Die Freude, die wir in diesem Abschnitt sehen und die diesen Abschnitt irgendwie so umrahmt. Freude. Freude, die Gott in unser Leben bringt. Und wir wollen das anhand des Ausbruches von Freude sehen und des Ausdruckes von Freude. Also der Ausbruch echter Freude und dann der Ausdruck echter Freude. Lasst uns zuerst also auf den Ausbruch echter Freude sehen. Wir sehen hier, Maria wurde ja schon gesagt in Vers 36, dass ihre Verwandte Elisabeth schwanger ist. Das hat der Engel ihr gesagt und nun begibt sie sich auf den Weg ins judäische Bergland, wo Zacharias und Elisabeth wohnen und sie begibt sich in das Haus ihrer Verwandten Elisabeth. Und dort geschieht etwas Bemerkenswertes. Mehrere bemerkenswerte Dinge, aber das eine ist vielleicht uns gar nicht so unmittelbar bewusst, wenn wir es lesen. Denn nach den damaligen Konventionen war es üblich, anders vielleicht als wir es gewohnt sind, wobei wir es immer noch ganz gut nachempfinden können, dass der oder die geringere Person, in dem Sinne das Alter, wie wir es hier sehen, Elisabeth sichtlich älter als Maria, der oder die geringere grüßt den oder die Erhabenere. Und das sehen wir hier. Maria grüßt Elisabeth. Aber wenn wir dann auf Elisabeths Reaktion schauen, gegenüber dieser jungen Frau, sehen wir, dass es völlig entgegen der Erwartung verläuft. Denn wir sehen in Elisabeths Verhalten gegenüber Maria, dass sie sich eigentlich vor Maria demütigt. Dass sie sagt, wer bin ich, dass ich so einen Besuch bekomme? Wer bin ich, dass ich die Mutter meines Herrn in meinem Haus begrüßen darf. Aber es beginnt gar nicht mit Elisabeth selber, sondern es beginnt mit dem vermutlich nun sechs Monate alten Baby in ihrem Mutterleib. Das ist das Eigenartige an dieser Geschichte. Wir lesen, dass das Kind in ihr hüpfte, als es Marias Gruß hörte. Nochmal zurück zu unserem Wissen über Schwangerschaften. Wir wissen, wenn wir es miterlebt haben, dass Kinder zu diesem Zeitpunkt bei 6 Monaten schon alle möglichen Dinge im Mutterleib anrichten können. Ich erzähle immer wieder diese kleine nette Geschichte, dass als meine Frau mit unserem ersten Sohn schwanger war und wir uns einen besonders spannenden Film angeschaut haben, dass gerade in diesen spannenden Szenen unser kleiner Sohn schon ordentlich mitgefiebert hat und besonders stark herumgekickt hat. Wir sehen alle möglichen komplexen Prozesse, wie das Kind mit der Mutter verbunden ist. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass das Kind schon zu diesem Zeitpunkt ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt und sich bemerkbar macht. Aber hier in dieser Szene geht es um mehr. Weil wir haben in Vers 15 im ersten Kapitel schon mal gelesen, als Zacharias die Ankündigung vom Engel gehört hat, dass dieses Kind besonders sein wird. Warum? Weil es schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein würde. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist sehen wir hier direkt im Anschluss bei Elisabeth. Jetzt wird sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und auf wundersame Weise dient also dieser Johannes in ihrem Mutterleib, Johannes der Täufer, schon vor seiner Geburt als Zeuge für Christus. Und wir können hier kurz stehen bleiben. Ich glaube, das ist nicht der Hauptpunkt dieser Geschichte, aber es wird immer wieder hervorgehoben und ich glaube zu Recht, dass dieser Abschnitt uns, wie andere Stellen der Bibel, über das ungeborene Leben sagt. Es ist erstaunlich, wenn wir die Bibel sehen, wie sie das ungeborene Leben beschreibt an manchen Stellen, dass es immer wieder von einer Person redet. Zum Beispiel im Psalm 22, ich glaube die Stelle, wo es am eindrücklichsten vorkommt, wo es heißt, David betet hier, ja, du bist es, sagt zu Gott, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten, auf dich bin ich geworfen, vom Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Das heißt, David beschreibt hier Gott als seinen Gott und wann hat es begonnen? Schon im Mutterleib. Wir könnten andere Stellen dazu zitieren, aber hier in Lukas 1 finden wir es, dass ein ungeborenes Kind im Mutterleib auf zugegebenermaßen übernatürliche Weise am ebenso ungeborenen Messias, der noch kleiner ist, sich erfreuen kann. Und ich glaube, wir lernen hier, dass Gott, der Schöpfer des Lebens, auch Gott des Lebens, ob es ungeboren oder geboren ist, jedes Leben ist wertvoll, weil Gott der Gott des Lebens ist. Aber etwas anderes tritt hier nochmal deutlicher zutage. Das ist, glaube ich, nur ein Nebenpunkt hier. Etwas anderes, was wir deutlicher sehen, ist der Ausbruch von wahrer Freude, die wir bei Elisabeth beobachten. Überirdische und gottgewirkte Freude. Und wie ich schon mal gesagt habe, diese Freude sozusagen umrahmt eigentlich diesen ganzen Abschnitt. Wie können wir das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben feststellen? Wie wissen wir, dass Gottes Geist an uns wirkt? Ich glaube, die Bibel gibt uns dafür einige Anhaltspunkte, aber ein sehr konkreter, den wir hier nachvollziehen können in diesem Ereignis ist, wenn wir auf Elisabeth schauen, Christus-zentriertes Lob, freudeerfülltes Lob gegenüber Christus, übernatürliche Freude an ihm. Das ist das, was der Heilige Geist hier unmittelbar bewirkt. Und noch mehr, ich habe es vorher schon angesprochen, was sagt Elisabeth zu Maria? Sie ist die Mutter meines Herrn. Sie bekennt hier Jesus als Herrn und ich glaube, man könnte sagen, sie ist die erste im Lukas-Evangelium, die Jesus konkret als Herrn bezeichnet. Und ist das nicht das grundlegendste Bekenntnis eines Christen, zu sagen, Jesus ist Herr? So viel ist in diesem Statement, aber es ist so simpel und es prägt das ganze Neue Testament. Und Elisabeth ist die Erste, die es hier sagt, während der Messias noch im Mutterleib ist. Allein durch Gottes Geist erkennen wir, wer Jesus wirklich ist. In 1. Korinther 12 lesen wir bei Paulus ein sehr, sehr interessantes Statement. Verse 2 und 3, dann schreibt Paulus, ihr wisst, schreibt zu der Gemeinde in Korinth, also eine ehemals heidnische Gemeinde, nicht jüdische Gemeinde, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Er berichtet über ihr altes Leben. Ihr habt einmal Götzen gedient und ihr wurdet fortgerissen von diesen Götzen. Und dann sagt er, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das ist ein sagenhaftes Statement, denn Paulus sagt hier zu diesen ehemaligen Nichtchristen, bevor ihr zu Gott kamt, bevor ihr den wahren, lebendigen Gott kennengelernt habt, in Jesus, wurdet ihr fortgerissen von allen möglichen falschen Göttern. Und wenn wir die Bibel nochmal weiterlesen, sehen wir, dass das unser aller natürlicher Zustand ist. Unser Leben ist immer von dem Dienst an einem bestimmten Gott geprägt. Wir werden fortgerissen, sagt Paulus hier, hingerissen, fortgerissen von Götzen. Unser Leben ist immer auf einen bestimmten Gott ausgerichtet. Und von Natur aus sind es stumme Götzenbilder. Also damals in einer Welt, in der dieser Götzendienst noch viel bildlicher ist als in unserer scheinbar entzauberten Welt, in der wir Religion mit all dem Schnickschnack sozusagen über Bord geworfen haben, wo sich unser Götzendienst viel Unbemerkter bemerkbar macht, sozusagen. Aber damals waren es diese stummen Götzenbilder, von denen die Korinther fortgerissen wurden. Und dann sagt Paulus, um Jesus, den wahren Gott, zu erkennen, braucht es den Heiligen Geist. Es ist also was, was uns von Natur aus nicht möglich ist. Es erfordert, dass Gott unsere Natur neu macht, dass er unser Wesen neu schafft und uns Augen gibt dafür, wer Gott wirklich ist. Das ist, was Gottes Geist wirkt. Also wenn wir darüber nachdenken, was macht Gottes Geist in unserem Leben, wie kann ich wissen, dass Gottes Geist in uns wirkt, er an mir wirkt? Es richtet mich auf Christus aus. Der Heilige Geist stellt Christus in das Zentrum und das ist das, was wir, woran wir erkennen können, dass Gottes Geist wirklich an uns wirkt. Und hier sehen wir in Elisabeth, sie hat Freude an Christus. Und diese Freude ist nicht nur ein vorübergehender Zustand. Wir sehen hier auch einen Hinweis darauf, dass es einen beständigen Zustand gibt, den die Bibel als glückselig beschreibt. Ein Wort, das wir sonst sehr, sehr selten vermutlich in unserer Alltagssprache benutzen würden, aber glückselig. Sie sagt in Vers 45, glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Elisabeth preist Maria glückselig. Warum? Weil sie dem Wort des Herrn geglaubt hat. Wenn ich jetzt diesen Satz beginne und glückselig die oder der plus ein Verb plus ein Tunwort, wie würde die Welt um uns herum dieses Statement ausfüllen? Glückselig die oder der was? Wie füllen wir diese Kategorie aus? Dieser Glückseligkeitszustand, also ein tiefes Zufriedensein, ein tiefes Glücklichsein, nicht nur über kurze Dauer hinweg, sondern ein tiefes Glücklichsein. Würde sie es vielleicht ausfüllen mit glückselig die oder der genug von allem hat, der sicher ist, sich selber treu ist, lange lebt, Einfluss hat. Wir können die Liste lange noch fortsetzen. Wie vollendet die Welt um uns herum diesen Satz und wie vollendet dein Herz diesen Satz? Und ich meine nicht mit dem, was du mit deinen Lippen bekennst und vielleicht gerne vor anderen sagst, sondern in deinen schlechtesten Momenten, in denen unser Herz wirklich oftmals entblößt wird, in denen wirklich rauskommt, wo unser Herz steht, in unseren schlechtesten und härtesten Momenten. Wie vollenden wir da diesen Satz? Glückselig die oder der was? Wonach, in anderen Worten, strebt dein Herz als dem höchsten und größten Gut, von dem du dir Glückseligkeit erwartest? Was ist die Vision deines Herzens dafür, was es bedeutet, glücklich zu sein? Wir sehen ja in ein paar Wochen, wenn wir zurückgehen zu Kapitel 6, wie Jesus diese bekannten Seligpreisungen ausspricht, die immer damit beginnen, dass er sagt, glückselig X, glückselig Y, glückselig ZR, gibt eine ganze Reihe an Beschreibungen. Aber es beginnt schon hier. Die Bibel schätzt Leute glücklich, die glauben. Und nicht mit einem unbestimmten Glauben. Nicht Glauben im Sinne von glückselig jeder, der seine Religion gefunden hat. Glückselig jeder, der geistlich und spirituell erfüllt ist in seinem Leben auf eine unbestimmte Weise, sondern Glaube an eine zuverlässige Verheißung einer zuverlässigen Person. Erstaunliches Statement, glückselig, die geglaubt hat. Es gibt so viele Dinge in deinem Leben und in meinem Leben, die wir nicht wissen. Dinge, die wir nicht verstehen. Dinge, die uns ratlos machen. Und wenn wir all diese Dinge wissen, wenn wir all diese Dinge nehmen, die wir nicht wissen, die wir nicht verstehen, die uns ratlos machen, die wir nicht begreifen können, dann sehen wir, dass unser Leben so oft am meisten von gerade diesen Dingen geprägt wird. In Wirklichkeit sind wir von diesen Dingen weitaus mehr eingenommen, als von den Dingen, die Gott uns immer und immer wieder mitgeteilt hat. Wenn wir mal in die Lobpreislieder der Bibel, also die Psalmen, schauen, dann sehen wir, dass das Leben dieser Menschen, die zu Gott beten, auch von all dem Leiden und von all der Ratlosigkeit, von all den Schmerzen, von all den Dingen, die sie nicht verstehen, geprägt ist. Aber was ist entscheidend, wenn wir diese Lobpreislieder, von denen wir gleich eins betrachten wollen bei Maria, was ist entscheidend, wenn wir uns das mal genau anschauen? Entscheidend ist, dass all dieses ratlos sein, alles nicht verstehen, all dieses Gefühl, dass wir das Leben nicht bewältigen können mit all dem, was schwierig ist, dass es eingehüllt ist mit einer Wahrheit, die über all dem steht. Und das ist die Wahrheit darüber, wer Gott ist. Die gute Botschaft ist, dass dein Leben nicht bestimmt werden muss von den Dingen, die du nicht verstehst, die Dinge, die du nicht erlangen kannst und niemals in diesem Leben erlangen wirst. Dass du dein Leiden bewältigst, dass du Antworten findest auf all deine Fragen oder dass du von der ganzen Spannung, die in deinem Leben herrscht, befreit wirst. Dein Leben muss nicht von diesen Dingen bewältigt werden, oder vielmehr überwältigt werden. Denn es ist so, dass wenn unser Leben von dem Streben nach diesen Dingen regiert wird, wir immer verbittert zurückbleiben. Wenn unser Leben immer unter der Regie, unter der Herrschaft steht von Dingen, die wir niemals bewältigen werden in diesem Leben, dann werden wir verbittert zurückbleiben. Und die Frage ist, wie finde ich einen Ausweg aus dieser Macht von Dingen, die mir zu groß sind, Dinge, die mich überwältigen? Wie finde ich einen Ausweg? Und die Antwort ist, nur wenn es was Größeres gibt, das unendlich wertvoller ist. Und das zeigt uns Maria. Und ich will hier nochmal einfügen, es geht nicht darum, wie wir es immer wieder nennen, stoisch durchs Leben zu gehen, wo wir sagen, ich lasse mich nicht von einer Sache überwältigen, die mich ins Leid stürzt, eine Sache, die ich nicht verstehe, eine Sache, die mich ratlos macht, und einfach sozusagen uns zusammenreißen und unsere Emotionen liegen lassen und uns innerlich irgendwie gegen unsere Emotionen zuzurüsten und es nicht zuzulassen, sondern es geht darum, zu wissen, dass auch wenn ich mit all dem leben muss, mit all der Spannung, ich muss die Spannung nicht verneinen, aber ich weiß, dass es was gibt, was größer ist als diese Spannung. Und das ist es, was die Bibel uns immer wieder lehrt. Es geht nicht darum, das Leid zu vermeiden, es geht darum zu wissen, dass ich selbst in diesem Leiden was wissen kann und erkennen kann, was größer ist. Ich habe gerade schon mal auf die Lobpreislieder, also die Psalmen der Bibel verwiesen, und Maria wird natürlich als gläubige Jüdin ihr Leben lang schon die Psalmen gekannt und gesungen haben. Sie waren zentral für Israels Leben. Und an diesem Tag aber hat sie dieses Erlebnis, dass all das, was sie aus den Psalmen wusste, all die großartigen Wahrheiten über Gott und wie Gottes Volk immer wieder Ausweg aus der Not erlebt hat, wie all das auf einmal persönlich real wird für sie. Diese altbekannten Wahrheiten wurde im Licht ihrer Situation plötzlich ganz persönlich. Und das ist das Erlebnis, das wir alle haben müssen, dass die Dinge, die wir immer wieder vor uns her sagen, im Gottesdienst, wenn wir unsere Bibel lesen, dass es auf einmal in unser Leben fällt und wir merken, das ist die Wahrheit, die zu mir spricht. Also nachdem Elisabeth durch die Leitung des Heiligen Geistes Maria kundgetan hat, dass in ihrem Leib ein Kind heranwächst, das der verheißene Messias ist, bricht sie Maria in Lobpreis aus. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wir haben den Ausbruch echter Freude bei Elisabeth gesehen. Und jetzt sehen wir den Ausdruck dieser Freude bei Maria. Wie drückt sich wirkliche Freude aus? Und dem widmen wir uns in unserem zweiten Punkt. Wenn wir uns nochmal den ganzen Abschnitt ansehen, erkennen wir sehr schnell, dass es von einer Erzählung zur Dichtung kommt. Ja, wir haben hier eine Erzählung, eine Geschichte, und auf einmal gehen wir in Poesie über. Und es ist gut, dass Gott sein Wort uns nicht nur gegeben hat in Form von Erzählungen, sondern auch in Form von Liedern und Gedichten. Warum? Weil Lieder geben uns oftmals die tiefere Bedeutung eines Ereignisses. Wenn wir nur die Informationen zu einem Ereignis, wenn wir nur die Erzählung hätten, die Beschreibung dessen, was geschehen ist, würden wir nicht den tieferen Sinn verstehen. Und das ist, was ein Lied uns hilft zu tun. Marias Lied nimmt uns hinein in ihr Innerstes, in ihr Herz, und zeigt uns, wie in unserem Herzen Freude wirkliche Gestalt nimmt. Wenn wir nur ein bisschen im Alten Testament gelesen haben, sehen wir sehr leicht, dass was Maria hier macht, sehr nach dem Alten Testament klingt. Ganz viele Themen aus dem Alten Testament werden hier verarbeitet, und ihr Lobpreis ist wirklich in Gottes Wort verwurzelt, in seinem offenbarten Charakter. Und hier ist nochmal so eine kleine Nebenlektion für uns, die sehr wichtig ist. Weil Marias Lobpreis, sie speist nicht davon, was ihre Gefühle ihr sagen, primär, wir sehen hier sehr viel Gefühl und das ist wichtig, aber ihr Lobpreis speist sich primär davon, was sie aus Gottes Wort weiß. Sie verarbeitet ihr Erleben im Lichte dessen, was Gott ihr in ihrem Wort, in seinem Wort zusagt. Deswegen richtet es die Frage an uns, ist unser Lobpreis verwurzelt in Gottes Offenbarung seines Wirkens, seiner Person, seiner Geschichte, die er schreibt mit seinem Volk, oder erlauben wir es, dass unser Gottesdienst geleitet wird von unserer eigenen Vorstellung davon? Oder vielleicht manchmal von unseren eigenen Emotionen, die wichtig sind, aber die nicht leiten, wie wir Gott begegnen. Marias Lobpreis, ihre Erfahrung, ihr persönliches Anbeten von Gott ist geprägt davon, was Gott in seinem Wort sagt. Aber wir lernen hier eben auch, dass der Zweck der Bibel nicht nur ist, Informationen anzusammeln darüber, wer Gott ist, sondern wozu soll uns die Bibel verleiten? Zur Anbetung. Wir lernen, dass wenn wir die Bibel lesen, dass sie uns dazu verleiten soll, dass sie uns Anlass geben soll, daran Freude zu finden. Gottes Wort muss immer unseren Lobpreis zur Folge haben. Und darin ist uns Maria ein Vorbild. Aber es ist eben nicht nur die Wiederholung von Wissen, sondern die Wiederholung von Wissen angesichts Marias eigenen Glaubens. Es ist ihr persönlicher Glaube, der hier spricht. Und so beginnt sie und sagt, meine Seele, mein Geist, das bedeutet so viel wie mein innerstes ganzes Wesen, erhebt den Herrn und hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Wir können dieses Lied nur sehr schwer strukturieren, aber ich glaube, wir haben drei Wahrheiten hier, die wir über Gott aus diesem Lied herausnehmen können. Zuerst, Gott zeigt seine Stärke. In Vers 49 erklärt Maria, Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Gott ist mächtig. Es gibt vielleicht keine grundlegendere Wahrheit, der wir zuerst begegnen, wenn wir Gott begegnen. Als Gott Abraham zum Beispiel in 1. Mose 17 begegnet, spricht er, ich bin Gott, der Allmächtige. Und ich glaube, es liegt in unserer Natur als Menschen, dass wir uns faszinieren lassen wollen von etwas, das größer ist als wir selbst. Wir wollen etwas Mächtigerem begegnen, etwas Stärkerem. Wir sehen das natürlich sehr leicht bei Kindern. Ein Kind ist leicht fasziniert von der Stärke größerer und älterer Menschen und orientiert sich immer so ein bisschen danach. Aber im Lauf unseres Lebens lässt diese Faszination nicht nach. Verändert sich und nimmt andere Gestalt an. Wir sind fasziniert zum Beispiel von Sportlern. Warum? Weil ihr Können unseres weit übertrifft. Wir sind begeistert und zugleich eingeschüchtert von anderen, die klar stärker oder einflussreicher sind als wir. Oder wir bewundern das Leben und die Möglichkeit eines Herrschers, der wichtige und weltbewegende Entscheidungen trifft und wir fragen uns, wie so ein Leben aussehen muss. Und natürlich lassen wir uns leicht beeindrucken von Naturgewalten, die alle menschlichen Möglichkeiten letztlich übersteigen. Wenn wir daran denken, Lawinen, Vulkanausbrüche, tragisch verheerende Stürme. Und angesichts all dieser Dinge, die unsere Kraft und unsere Möglichkeiten überwältigen, merken wir immer wieder, wie zerbrechlich und schwach wir sind. Und trotzdem sind wir fasziniert von diesen Dingen, die stärker sind als wir. Und die Bibel ist sehr realistisch, was dieses Empfinden in unserem Leben angeht. Und sie hält unserem Kleinsein immer wieder was entgegen? Den großen Gott, dessen Macht unerschöpflich ist. Jesaja Kapitel 40, so eine wunderbare Passage, wo es heißt, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Aber Gott ist nicht nur mächtig im abstrakten Sinne, wo wir uns eine Idee und eine Vorstellung davon bilden können, wer Gott ist, sondern seine Macht manifestiert sich, erweist sich an konkreten Menschen. Und das sehen wir bei Maria. Maria bekennt hier, Großes hat der Mächtige an mir getan. Großes hat der Mächtige an mir getan. Ich glaube, es war Martin Luther, der mal gesagt hat, der christliche Glaube ist ein Glauben der Personalpronomen, also meiner, deiner, okay, das sind Personalpronomen, um uns alle daran zu erinnern. Der christliche Glaube ist ein Glaube der Personalpronomen. Was meint er damit? Er meint, es ist eines zu sagen, Gott ist groß. Aber es ist was anderes zu sagen, er hat Großes an mir getan. Denn das ist die Erfahrung, die wir letztlich haben müssen. Großes hat der Herr nicht nur irgendwo da draußen getan, sondern an mir, an meinem Leben. Der ewige Gott, der Schöpfer aller Dinge, ermöglicht es dir und mir, so klein wie wir sind, und lädt uns ein, dass auch wir zu so einem Bekenntnis kommen können. Die Frage ist, wie? Und einen Wink darauf sehen wir in diesem Text, in den Versen 50 bis 53. Gott ist der Gott der Demütigen und der Erniedrigten. Und wir werden niemals in die Freude und das freudevolle Lob von Maria kommen, die sich so daran erfreut, wie groß Gott ist. Wir werden niemals zu dieser Erfahrung kommen, wenn wir nicht erkennen, dass Gott ein Gott der Demütigen ist und der Erniedrigten. Maria zeigt uns das sehr eindrücklich. Sie sagt, Gott zerstreut die in der Gesinnung Hochmütigen, doch erhöht die Erniedrigten. Reiche gehen leer aus und Hungrige werden satt. Und jetzt könnte man versucht sein, wie es immer wieder getan wurde, das ziemlich plastisch, konkret, sozial und politisch zu verstehen. Also so im Sinne, dass Maria hier ein Sozialreformprogramm vorschlägt, dass sie hier ankündigt, dass sich gesellschaftliche Ordnung auf einmal verändert, dass die, die niedrig sind, auf einmal in Plätze von Herrschern zu Herrschern werden und Macht und Einfluss gewinnen. Aber ich glaube, wir können in zwei Extreme gehen. Wir können es auf der einen Seite können wir annehmen, dass es sich hier nur um dieses Konkrete und Soziale und Politische handelt. Und ich glaube, das ist auf keinen Fall der Fall. Aber auf der anderen Seite sollten wir das auch nicht zu schnell aus der Hand weisen. Denn wenn wir Jesu Leben mal anschauen, sehen wir immer wieder, wer empfängt Gottes Reich? Arme, Schwache, Ausgestoßene, die am Rand existieren. Das werden wir bei Lukas immer wieder sehen. Das heißt, wir sehen hier schon die Ankündigung, Gottes Reich funktioniert nicht wie die Reiche der Welt, wo es eben die sind, die Macht und Einfluss haben, die zur Herrschaft kommen, sondern es sind die großen Plätze in Gottes Reich empfangen, die jetzt klein und niedrig sind. Aber ich glaube, das Prinzip geht noch tiefer. Wie so oft geht es der Bibel um unser Herz. Das Prinzip, dass Gott die Stolzen erniedrigt und die Demütigen erhöht, muss unser Herz erreichen. Darum geht es. Weil es klingt so romantisch und idealistisch, wenn wir es mal uns so anschauen. Was für eine romantische Vision, dass die, die niedrig sind, auf einmal erhöht werden und dass die, die erhöht sind, erniedrigt werden. Ich glaube, wir wissen alle, wenn wir die Welt uns anschauen, dass oftmals die Realität eine andere ist. Deswegen klingt es doch sehr idealistisch. Aber was Gott angeht, ist es todernst. Weil wenn wir die Bibel mal uns anschauen und uns die Frage stellen, was offenbart Gott uns, dass er zutiefst hasst und verabscheut? Wie würdest du diese Frage beantworten? Was hasst Gott mehr als alles andere? Ich glaube, eine mögliche Antwort, die wir hier drauf geben können, ist, es ist Stolz, Hochmut und Arroganz. Bei den alttestamentlichen Propheten, in denen ich in der letzten Zeit immer wieder gelesen habe, vieles davon ergibt für uns manchmal nicht so unmittelbar Sinn, aber was sehen wir, was sich an Gottes Herz darin immer wieder ausdrückt? Es ist, wie sehr er es verabscheut, wenn Menschen sich eine Position sozusagen, eine Position erlangen wollen, die ihnen nicht zusteht. Der Stolz, der Hochmut, der auf andere hinunterschaut. Das ist dieser Stolz, der sich darin ausdrückt, dass wir selber Gott sind. Und wenn du meinst, kein Problem mit Stolz zu haben, dann solltest du vermutlich heute Morgen nochmal darüber nachdenken. Denn Stolz hindert uns, die Freude zu erleben, die Maria hier zum Ausdruck bringt. Sie rühmt sich in Gott, in seinem heiligen Namen. Es ist ein unbeschwertes Loben, ein unbeschwertes Frohsein darin, dass Gott auf dem Thron sitzt. Dass er es ist, der herrscht und regiert. Sie bewundert seine Werke und seine Macht. Sie ist demütig. Aber ihre Demut ist nicht so diese miserable Demut, sondern es ist fröhliche Demut. Und deswegen meine Frage an dich und an uns alle, welchen Unterschied würde es diese Woche in deinem Leben machen, wenn du auf Gottes Größe und Macht innerlich mit echter Demut antworten würdest, wenn du anerkennen würdest in deinen Gedanken, Worten und Taten, dass Gott der Herr über dein Leben ist und nicht du selbst. Also der erste Charakterzug Gottes, den Maria hier vorgibt, ist Gottes Stärke. Und wir sehen noch ein zweites, denn wenn wir nur wüssten, dass Gott dieser mächtige Gott ist, was hätten wir dann für eine Zuversicht? Unsere Zuversicht liegt darin, dass er nicht nur mächtig ist, sondern auch voller Erbarmen. Das ist das Zweite. In Vers 48 bekennt Maria, er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Und dieses Hinblicken ist ein interessantes Wort. Die Übersetzung, die wir hier haben, legt vielleicht nicht den weiteren oder tieferen Sinn dieses Begriffes hier uns so offen. Denn es geht hier nicht nur um ein Anschauen, wie ich euch anschaue und auf euch hinblicke und euch zur Kenntnis nehme, sondern es ist vielmehr ein gnädiges Anschauen. Es ist ein Anschauen voller Gunst für jemanden. Maria erfreut sich an Gottes Blick auf sie. Er hat auf mich geschaut, sagt sie sozusagen, mit Gnade. Gott hat mich mit Gnade angeschaut. Daran freut sie sich. Macht es dich manchmal unsicher und nervös, vielleicht sogar ängstlich, wie andere dich anschauen? Wir alle wissen, egal wie intensiv wir es in unserem eigenen Leben erfahren, aber wir alle wissen, wie viel Einfluss der Blick anderer auf uns haben kann. Vielleicht fürchtest du die Reaktion anderer und fühlst dich dadurch ständig und permanent bloßgestellt oder hast Angst davor, bloßgestellt zu werden. Oftmals ist es nicht dieser physische Angriff vielleicht durch andere, der uns terrorisiert und uns Schrecken zubereitet, sondern es ist die Macht der Blicke von anderen, die uns so große Angst bereitet. Die Macht der Blicke anderer. Was werden andere denken? Aber wenn du wissen kannst, dass Gott dich mit Gunst und Gnade anblickt, was gibt es dann Größeres, das du dir noch von den Blicken anderer erhoffen könntest? Oder was gibt es dann noch, was du fürchten müsstest, was durch die Blicke anderer dich betrifft? Gottes Blick auf dein Leben ist unendlich wichtiger als jede Bewertung durch andere. Unser allergrößtes Bedürfnis als Menschen, die von Gott geschaffen wurden, ist was? Es ist unser Bedürfnis nach Gottes Gnade, seiner Gunst. Das ist unser tiefstes Bedürfnis. Und wenn wir uns dieser Gnade sicher sein dürfen, wenn wir wissen, dass der himmlische Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, der allmächtige Gott, wenn er uns mit seiner Gunst anschaut, was haben wir dann noch von den Blicken anderer zu erwarten? Dann ist es nicht mehr der Maßstab anderer, der zählt für unser Leben, sondern dann ist es Gottes Maßstab. Und dann müssen wir auch nicht mehr unser Leben errichten auf diesem instabilen Selbstbild, sondern dann können wir uns, ja, ich mag dieses Bild, dann können wir uns sonnen in Gottes Barmherzigkeit, dann können wir uns dem aussetzen. Dann können wir uns darin freuen, dass Gott uns nicht mehr anschaut im Lichte unserer Schuld und all dem, was uns von ihm trennt, wie uns das Evangelium zuspricht, sondern Gott schaut uns an aufgrund seiner Gnade, seiner Gunst, seiner unzertrennlichen Liebe. Wohlgemerkt, natürlich sagt Maria dann im gleichen Atemzuge, dass alle Geschlechter sie von nun an glückselig preisen werden. Und leider wurde es in manchen Traditionen der christlichen Kirche über die Jahrhunderte und Jahrtausende viel zu weit getrieben, was sie hiermit sagt. Denn es dreht sich nicht so sehr um Maria, sondern es dreht sich ja um Gottes gnädiges Handeln. Und das steht im Vordergrund. Es ist zuerst Gottes Gunst, die hier zählt. Und das stellt uns dann wieder vor die Frage, auf welcher Grundlage schätzen wir andere glückselig? Die Welt bietet uns alle möglichen Standards dafür, wie wir Glückseligkeit definieren. Aber was ist es für Maria? Was ist es für Elisabeth? Das ist eine Glückseligkeit, die Gott bemisst und nicht die, die von der Welt bemessen wird. Und das hat nicht nur Relevanz für eine unbedeutende Magd im judäischen Bergland vor 2000 Jahren. Warum? Weil wir hier lesen, seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Wenn Gott einmal seine Gnade verheißen hat, dann zieht er es durch. Und das bedeutet auch hier und heute für dich und für mich. Es ist was Handfestes, was Konkretes, worauf wir unser Leben errichten können. Und das führt uns noch sehr kurz zu unserem letzten Punkt. Gott gedenkt seiner Verheißung. Das ist das Letzte, was wir hier sehen. Maria schließt ihr großartiges Loblied damit, dass Gott seines Volkes gedacht hat. Verse 54, 55. In anderen Worten, er hat nach seinem Wort gehandelt. Gott hat gesprochen und er hat gehandelt. Als Vater ist mir immer wieder in letzter Zeit bewusst geworden, und das sind diese kleinen Alltagssituationen, wie leicht ich etwas sagen oder ankündigen oder sogar versprechen kann, ohne es dann auch wirklich durchzuziehen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so in deinem Leben, dass du realisierst, deine Zusagen sind auf sandigen Grund und Boden gebaut. Deine Zusagen sind nicht so zuverlässig, wie du es dir wünschen würdest. Du wirst immer wieder mit der Realität konfrontiert, dass dein Wort nur sehr kurzlebig ist. Wir wissen, es ist anders mit Gott. Wenn Gott einmal was zugesagt hat, dann vergisst er es nicht wieder. Und noch wichtiger ist, er vergisst es nicht nur, sondern er bleibt ihm auch aktiv treu. Natürlich wissen wir, dass Gott ganz theologisch und ontologisch gesprochen nach seinem Sein unfähig ist, etwas zu vergessen. Er ist allwissend. Aber hier geht es um mehr als nur um ein abstraktes Prinzip, dass Gott von Dingen nicht vergessen kann, sondern es geht hier darum, dass Gott aktiv seines Wortes gedenkt. Er gedenkt seiner Barmherzigkeit. Das heißt, er kommt auf sein Wort zurück. Damals, als die Israeliten kurz vor dem Auszug aus Ägypten in der Sklaverei sich befanden und unter größter Not schuften mussten und in größtem Elend waren, da lesen wir so ein wunderbares Wort. Ich glaube, es ist 2. Mose 2, wo wir lesen, Gott sah die Israeliten und er dachte an seinen Bund. Er dachte an seinen Bund mit den Patriarchen, mit den Vorvätern, Abraham, Isaak und Jakob. Und weil er gedachte an seinen Bund, kam er zurück auf sein Wort. Und das lesen wir hier auch. Gott vernachlässigt es nicht, seinem Volk barmherzig zu sein. Er hat dich nicht vergessen. Und wie kannst du dich dessen heute ganz gewiss sein? Jede Predigt muss enden mit dem besten Thema. Jesus Christus. Wie kannst du dich dessen gewiss sein, dass Gott seines Wortes gedenkt? Wir sehen es in Jesus. Er ist das große Argument dafür. Denn das ganze Loblied von Maria weist auf ihn hin. Wie hat Gott Großes getan? In Jesus. Wie hat er seine Erbarmen erwiesen? In Jesus. Und wie gedenkt er seiner Verheißungen? In Jesus. Darauf hat Gottes Plan schon immer abgezielt. Er ist das große Ziel von allem, was Gott sagt und tut. Und so ist es auch in unserem eigenen Leben. Christus gibt Freude, die unsere besten Freudenmomente, von denen wir hoffentlich viele in unserem Leben haben, selbst an diesem Tag. Aber Christus gibt Freude, die all diese Momente überdauert. Und deswegen ist das Beste, was wir heute und in dieser Weihnachtszeit tun können, auf ihn zu schauen. Er ist gekommen. Grund ewiger Freude. Amen. Lasst uns darauf noch in Antwort beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für dieses Loblied der Maria, wo sie in ihrer Seele dich erhebt und uns erinnert dafür, welchen Grund wir haben, dich zu erheben. Und wir beten, dass du dieses Loblied nicht nur in unserer Erinnerung, in unserem Gedächtnis erhältst als Information, sondern dass du es in unsere Herzen hineinschreibst, wie nur dein Geist, wie wir es heute auch gehört haben, tun kann. Wir beten, dass du dein Wort in uns lebendig werden lässt und dass wir hier weggehen heute mit einer Freude, die nur du durch dein Wort bewirken kannst. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.